ganz, ganz herzlich guten Morgen miteinander. Wenn ihr heute die Bibel mit dabei habt, könnt ihr sie zwischendurch mal ein bisschen aufschlagen oder könnt ihr auch das Handy nehmen. Spielt keine Rolle, weil ich immer wieder neue Bibelstellen zum Aufschlagen und miteinander anschauen könnt. Ich möchte noch mal still werden und beten. Herr Jesus, du bist selber jetzt da gegenwärtig und du möchtest uns, möchtest mir begegnen, dass wir wieder ganz neu staunen über dich. Schenk das, Herr Jesus, in deiner Gnade. Und all die nicht da sind, du bist bei ihnen, du treibst sie durch, du hebst sie. Und wir haben das so schön gesungen, dass du uns schlussendlich auch heimtreibst in deine ewige Herrlichkeit, dort, wo wir eigentlich daheim sind. Und so nimm den Gottesdienst und schenk viel Gnade, Herr. Amen. Es ist ja schon bald wieder Adventszeit und ich habe mir so überlegt, was soll ich heute reden. Und etwas, was mir einfach auf dem Herzen liegt, oder besser gesagt, wo ich immer wieder neu staune, ist, Gott wird Mensch. Gott wird Mensch. Ich weiss nicht, ob ich über das schon mal da geredet habe. Es kann sein, ich werde vergesslich. Und ich denke, ihr habt es auch vergessen. Oder was ist eigentlich Weihnachten? Oder morgen ist Zwiebelmärit. In dem Moment, wenn Zwiebelmärit ist, weiss man, stimmt, oder? Ja. Ja, die, die es noch nicht gewusst haben, wissen es jetzt. Ich habe es auch nicht gewusst, weil unser Begleiter, Miriam Hanspeter, Hanspeter hat lange in Bern gewohnt, der hat gesagt, morgen ist Zwiebelmärit. Und ich dachte, ah, ist noch schön, oder? Zwiebelmärit war noch nie gewesen. Aber es ist sicher noch schön, auf alle Fälle. Wenn Zwiebelmärit ist, geht es nicht mehr lange, dann kommt schon Weihnachtszeit. Das ist einfach unglaublich, oder? Aber eben, was ist Weihnachten, oder? Wenn ich jetzt ein bisschen in die Welt hineinschaue, dann sehe ich, das ist einfach ein riesengroßer Rummel. Also einfach, zwar überall sind Lichtli, es ist wunderschön, bei uns zusammengebracht, haben alles schon schön dekoriert. Vor 3-4 Jahren, weiss ich noch gut, haben wir gesagt, wir müssen sparen. Könnt ihr euch erinnern? Wenn wir nicht mal die Weihnachtsdekoration aufhängen. Und jetzt ist es gerade wieder das andere Extrem. Es ist einfach, wir spinnen ja schon ein bisschen, oder? Aber es ist interessant, an Weihnachten und auch in der Adventszeit, da werden immer irgendwie so Sehnsucht geweckt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber einfach, wir erinnern sich und dann laufen wir in den Laden rein und dann schmeckt es wie bei der Mutter daheim, nach Guetzli. Oder in anderen Orten, da ist man unterwegs und sieht Geschenke und denkt, wow, schön, erinnert sich an früher. Und doch ist interessant, an Weihnachten wird auch viel gebrüllt. An Weihnachten, ich habe mich jetzt gefreut, wo du gesagt hast, Hans, dass ihr am 24. den Leute einladen, die alleine sind. Und das machen wir auch seit vielen Jahren, machen wir das, dass wir immer um Weihnachtszeit laden wir Leute ein, ob es am Heiligabend ist oder am ersten Weihnachtstag und so. Also am 25. laden wir Leute ein, die alleine sind. Das würde ich euch auch empfehlen. Ladet einfach Leute ein. Und es kommt ja nicht darauf an, ob man jetzt da ein Chateaubriand macht oder so. Oder hört etwas Salat mit Fleischkäse. Das spielt keine Rolle. Hauptsache, ihr lesen miteinander die Bibel, ihr singen miteinander, ihr habt Gemeinschaft und ihr seid nicht alleine. Und es ist interessant, schlägt das erste Mal die Bibel auf. Weihnachten ist ganz sicher auch das Fest von der Freude. Und dort heisst es nämlich in Lukas Kapitel 2, Vers 10, und der Engel sprach zu ihnen, also zu den Hirten, fürchtet euch nicht, sie verkünden euch eine große Freude, die allem Volk widerfahren soll. Das heisst, Weihnachtszeit ist sicher mal eine Zeit von der Freude. Und ich freue mich immer über die Weihnachtszeit. Aber jetzt wollen wir miteinander die ganze Geschichte lesen, Lukas Kapitel 2, Vers 1. Und ich denke, in den nächsten Wochen werdet ihr das noch ein paar Mal lesen. Aber es ist gut, denkt darüber nach. Und nehmt auch die Gedanken mit, die ich heute euch mitgeben will. Weil Weihnachten, glaube ich, ist nicht ganz das, was wir uns oft vorstellen. Es ist nicht nur Lebkuchen, Zimtsterne, gutes Essen, Hötöpfelstock und ein Zubraten. Es ist noch ganz anders. Zum einen miteinander lesen, Lukas Kapitel 2, Vers 1, das heisst, es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt werden sollte. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging hin, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Haus und Geschlechte Davids war, damit er sich schätzen ließe, mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Wer kann mir sagen, was das für eine Übersetzung war? Nur der Luther sagt nur Weibe, oder? Ja, nur der Luther sagt das noch, oder Weibe, oder heute würde man das ein bisschen anders sagen, und ich habe immer gerne auch die neue evangelistische Übersetzung oder auch die neue Genfer Übersetzung. Tun Sie die Heil lesen, studieren Sie an. Und es ist interessant, Josef und Maria sind tiefgläubige Leute. Die ganze Verwandtschaft, sie sind Juden gewesen, junge Juden, die nach der Tora, also nach dem 5 Büchern Mose gelebt haben, nach dem Tenach, Alten Testament, sind Menschen gewesen, die Bibel gekannt haben, und sie haben sich gesehen nach dem Messias. Zwei junge Menschen, wie alt sie sind, wissen wir nicht. Damals haben wir können mit 13, 14 als Mädchen heiraten. Der Josef vielleicht 17, 18, keine Ahnung. Auf alle Fälle, sie sind religiös gewesen, jung, gläubig, haben die Bibel geliebt, haben auch nach der Bibel gelebt und sind auch aus, sagen wir mal, ein bisschen in unserem Wort, in einem christlichen Umfeld und christlichen Familie aufgewachsen. Woher sehen wir das? Es heisst dort, in Lukas 1, dort lernen wir ein bisschen die Familienumstände kennen. Von dieser Familie heisst es nämlich Folgendes. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Abteilung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlechte Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Warum habe ich jetzt diese Vers gelesen? Wer kann mir das sagen? Ich rechne mit euch, dass ihr mit mir zusammen arbeitet. Warum habe ich jetzt diese Vers da gelesen? Wie? Ah, sie sind verwandt gewesen, genau. Also das heisst, Verwandtschaft. Oder man hat ja manchmal schon ein bisschen Mühe mit der Verwandtschaft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber es kann passieren, oder? Auf alle Fälle, da ist eine Verwandtschaft, die wirklich gläubig ist. Das haben wir jetzt gelesen. Wir haben einfach gelesen, sie waren beide fromm, lebten vor Gott und hielten sich an die Satzungen, oder? Das heisst, Verwandtschaft, sie war also auf der gleichen Linie gewesen wie Josef und Maria. Und die sind nicht nur verwandt gewesen, oder? Es ist noch schön, wenn man sogar mit der Verwandtschaft noch befreundet ist. Das ist ja geil, oder? Und es ist eben interessant, es heisst nämlich dort, dass die Elisabeth ist schwanger, da kommt der Engel und erzählt das. Und wir lesen miteinander Lukas 1, 36. Da kommt der Engel und sagt dann der Maria, wo er verkündigt hat, dass sie schwanger werden durch den Heiligen Geist, sagt sie, aber du weißt, deine Verwandtschaft, die Elisabeth, ist auch schwanger. In Lukas 1, 36 sagt nämlich der Engel, und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, ist auch schwanger mit einem Sohn in ihrem Alter. Und jetzt im sechsten Monat, von der man sagt, dass sie unfruchtbar sei. Also sie ist unfruchtbar gewesen. Man hat gesagt, ja, sie ist wirklich unfruchtbar. Sie ist schon ziemlich fortgeschritten im Alter. Und jetzt ist sie plötzlich schwanger im sechsten Monat, sagt der Engel. Und das Schöne ist, jetzt geht die Maria und besucht die Verwandtschaft. Ja? Das heisst, sie sind nicht nur verwandt gewesen, sondern sie sind befreundet gewesen und sie sind gläubig gewesen und haben wirklich das Wort Gottes, und ich sage es jetzt einfach mal neutestamentlich, der Herr Jesus tiefst im Herzen geliebt. Sag es mal so. Ja? Maria und Josef, die zwei jungen Menschen, also wir haben gesehen, jung, aus christlichem, also religiösem Elternhaus, über beide Ohren verliebt, verlobt, wollen bald heiraten. Wir haben gerade gestern noch eine standesamtliche Hochzeit gehabt. Nein, vorgestern, heute ist ein Sonntag. Genau. Es ist so schön, wir haben die zwei dürfen begleiten. Wir haben dieses Jahr können 5 Brutpaar begleiten auf ihrem Weg bis zum Standesamt, bis zur Hochzeit. Und es ist auch ein junges Pärchen. Er ist geboren in Deutschland, aber in Uruguay aufgewachsen. Sie ist geboren in Uruguay und in Deutschland aufgewachsen, haben sich kennengelernt und haben sich verlobt und eben am Freitag Standesamt gehabt. Es ist einfach etwas Schönes und so einfach super rein gehen sie miteinander in die Vorbereitungen. Und ähnlich muss ich das vorstellen auch bei Josef und Maria. Und damals war es so gewesen, wenn man sich irgendwie hat wollen verloben oder das Mädchen hübsch gefunden hat, hat drei Möglichkeiten gegeben, um die näher kennenzulernen. Entweder hat man sie selber gefragt, das war zwar eh nicht die Ausnahme gewesen, oder man hat einen Freund beauftragt und gesagt, du könntest nicht einmal für mich auf Brutschau gehen. Ja, das kennen wir vom Abraham, oder? Der Abraham hat seinen Knecht losgeschickt und hat ihn geschickt, oder? Und er hat die beste Frau gefunden. Für den Isaac. Ja? Also ich habe selber gefragt, ich habe nicht einen Freund geschickt. aber es liegt schon ein Weile zurück, Weil wir haben am 9. November haben wir den 40. Hochzeittag gehabt. So schnell geht es, das ist unglaublich. Und eben in der damaligen Zeit war es aber auch so gewesen, dass man oft auch hat die Eltern von den beiden haben das arrangiert. Und ich nehme an, dass das da der Fall war. Beide sind verlobt gsi und eine Verlobung ist damals schon so bindend gsi, dass man hat wirklich wie eine Scheidung nachher müssen veranlassen, wenn irgendetwas nicht gestummen hat. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, Josef Maria aus christlichem, gläubigem Elternhaus, aus frommem Elternhaus, frommer Verwandtschaft, befreundet miteinander, verliebt, jung, wollen heiraten und plötzlich kommt Maria und sagt, ich bin schwanger. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist doch ein Schock. Das ist ein Skandal. Und der Josef, der sagt, ja, ich weiss von nichts, wir haben keine intime Beziehung gehabt, wir haben uns vielleicht mal gesehen, vielleicht mal angelangt, aber jetzt ist sie plötzlich schwanger. Könnt ihr euch vorstellen, wie das muss gewesen sein für eine Maria, wie das muss gewesen sein für einen Josef. Der Josef, der muss enttäuscht sein, entsetzt sein. Der muss dann sagen, du, ich habe so viel Vertrauen gehabt in meine Maria und plötzlich kommt sie daher und sagt, schwanger. Was das bedeutet, oder? Einfach mal rein, jetzt die ganze, das alles Klischee, Lebkuchen und alles mal zurück, einfach mal an das denken, oder? Oder heute leben wir ja in einer Zeit, wo alleinerziehende Mütter, das ist heute, das ist einfach mehr oder weniger normal. Bin ich im Tram gehockt, ja, da kommt ein lesbisches Bärli und sitzt sich mir gegenüber. Oder Schwule, oder, das ist heute einfach normal. Aber damals ist es eben nicht normal gewesen. Oder zum Beispiel auch, ich weiss nicht, ob ihr den Bericht gelesen habt in 20 Minuten, dass die Leihmutterschaft da in der Schweiz immer mehr steigt. Oder Ukraine zum Beispiel ist der Hotspot gewesen von der Leihmutterschaft in ganz Europa vor dem Krieg. Oder heute tut man ja oft erst heiraten, wenn man schwanger ist. Ich weiss noch gut, unsere Kinder, die sie geheiratet haben, haben ihre Kollegen gesagt, ja, ist deine Freundin schwanger? Dass sie heiraten müssen. Aber damals war es so ganz anders gewesen. Und deswegen, die Schwangerschaft von der Maria muss und ist ein Skandal gewesen. Ein Skandal. Etwas Ungeheuerliches. Und da könnt ihr euch vorstellen, jetzt kommt die Maria und erzählt das zuerst Josef. Reaktion von Josef kennen wir, so ein Wort Gottes. Aber könnt ihr euch vorstellen, die fromme christliche Verwandtschaft hindurch, wo plötzlich merkt, dass die ein Buch bekommt. Was? Du warst immer so fromm da, jeden Sonntag im Gottesdienst, und jetzt sagst du, dass du schwanger bist? Und wir haben nie ein Hochzeitsfest gehabt? Wie ist das möglich? Und interessant ist eben, das Schöne ist, Maria hat all das gewusst, was auf sie zukommt. Sie hat all das gewusst und sie hat sich trotzdem für Jesus entschieden. Das heisst, die Schande hat sie auf sich genommen und hat gesagt, egal was passiert, ich bin deine Magd, hat sie gesagt. Wir lesen miteinander, lehnt auf miteinander, in Lukas 1, Vers 26. Und wenn man das alles so ein bisschen im Hinterkopf hat, ich will noch ein paar Sachen ein bisschen mehr aufzeigen, einfach, dass wir verstehen, was Weihnachten ist. Weil der Kitsch, den wir heute gemacht haben, aus dem, das hat nichts zu tun mit Weihnachten damals. Wir lesen miteinander Lukas Kapitel 1 ab Vers 26. Im sechsten Monat sandte Gott den Engel Gabriel nach Galiläa in eine Stadt mit Namen Nazareth. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann aus dem Hause Davids. Das heißt, eine Frau, die noch nie Geschlechtsverkehr hatte. Die war verlobt mit einem Mann aus dem Hause David namens Josef und die Jungfrau hieß Maria. Als der Engel bei ihr eintrat, sprach er: Sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr ist mit dir. Mit diesen Worten geriet sie in Verwirrung und fragte sich: Was soll denn dieser seltsame Gruß? Da sprach der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria. Denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst empfangen und einen Sohn bekommen. Des Namen sollst du Jesus nennen. Der wird gewaltig sein und ein Sohn des Höchsten heißen. Ja, Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Ahnherrn David geben. Und er wird über Jakobs Haus in Ewigkeit herrschen. Und sein Königstum wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel. Ich weiß nicht, wie die große, die Verschnupfpause war dazwischen, oder? Der Engel hat geredet und dann kommt gleich die Antwort. Aber man weiß nicht, ob sie 10 Minuten mal hat müssen leer schlucken. Da heißt es einfach, der Engel hat gesagt, und dann sei Maria, da sprach Maria zu dem Engel: Ja, wie soll das möglich sein? Ich habe ja keinen Ehegatten. Der Engel entgegnete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen, und des höchsten Kraft wird dich überschatten. Darum soll auch das heilige Kind sein Sohn Gottes heißen. Ach, könnt ihr das vorstellen? Oder ich kann es nicht begreifen, ich kann es nicht verstehen. Ich habe zwar eins und eins zusammenzuwählen, gibt zwei, aber Gott rechnet einfach anders, seine Mathematik ist anders. Und wenn er sagt, und er sprach, und er stand da, aus nichts hat er geschaffen. Ja, wie es da ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, da sagt die Maria, wie lang das die Verschnaufpause war, wie viel man das hat müssen leer schlucken, das wissen wir nicht. Sie sagt einfach, Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Maria hat genau gewusst, wenn sie jetzt Ja sagt, das würde bedeuten Schande, Schmach und Hohn. Und auch für ihre eigene fromme Verwandtschaft. Von dieser Verwandtschaft, wo einfach bibeltreu war, ein Wort Gottes verpflichtet war. Die Verwandtschaft, wo wirklich jeden Schabbat ist in die Synagoge gegangen. Und sie hat sogar gewusst, es könnte sogar so weit kommen, dass sie würde gesteinigt werden. Woher wissen wir das? Und jetzt will der Bibel aufschlagen, 5. Mose 22, Vers 23. 5. Mose 22, Vers 23. Das heißt, wenn eine Jungfrau verlobt ist und ein Mann trifft sie innerhalb der Stadt an und wohnt ihr bei, also sie haben Sex miteinander, so sollte sie alle beide zum Stadttor hinausführen und sie sollte gesteinigt werden. Das ist Altes Testament, oder? Und Maria hat das gekannt, weil sie ist ja gottesfürchtig war. Sie hat die Tora, die 5 Bücher Mose gekannt, sie hat den Tenach gekannt, das ganze Alte Testament, sie hat gewusst. Und doch sagt sie, obwohl sie gewusst hat, was auf sie zukommt, sagt sie: Ja, mir geschehe, wie du gesagt hast. Sie hat Kosten überschlagen und hat gesagt: Okay, Gott hat jetzt den Weg für mich bestimmt und ich nehme das aus Gottes Hand. Und der Josef ist genauso unglaublich. Oder der Josef, der war ein durch und durch aufrechter Jude gewesen. Er hat das Gesetz auch gekannt, hat seine Verlobung geliebt. Er hat den Gott von seinen Vätern gekannt. Er hat Bestrebungen gehabt, nach dem Wort Gottes zu leben. Und er hat wollen, wo er gehört hat, dass Maria schwanger ist, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Kommt Maria zu ihm durch, ich bin dann im dritten Monat schwanger. Könnt ihr euch das vorstellen? Da geht doch jeder Mann durch den Rollladen runter. Und da kommen ganz viele Fragen und Zweifel. Hin und her gerissen. Und der Josef hat keinen anderen Ausweg gehabt. Eigentlich hätte er müssen seine Verlobte öffentlich anzeigen, damit sie gestraft würde. Und damit das nicht passiert, hat sie sich zurückziehen und gesagt, okay, wir leben jetzt halt einfach mit dieser Schande, aber ich will sie nicht verunglimpfen. Und deswegen lesen wir dann in Matthäus 1, Vers 19 folgendes: Josef sah keinen anderen Ausweg, als die Verlobung stillschweigend aufzulösen. Er wollte nach Gottes Geboten handeln, aber auch Maria nicht bloßstellen. Das habe ich jetzt gelesen nach der neuen evangelischen Übersetzung. Er wollte beim Wort Gottes bleiben, aber seine Verlobte, eigentlich die, die er liebt, nicht bloßstellen und nicht an Pranger stellen. Und deswegen hat er die Verlobung auflösen. Und dann heisst es da, er grübelte noch darüber nach. Das ist einfach, das ist das Deutsch, was mir gefällt, oder? Das verstehe ich. Er grübelte noch darüber nach, wie er sein Problem lösen sollte, als ihm im Traum ein Engel Gottes erschien, der zu ihm sagte: Josef, du Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Wow. Und auch da wieder, wie lange das der Josef da hat müssen drüber nachdenken und so, bis er das Ja hat gefunden und so. Das weiß ich nicht, oder? Der Josef hat die Schwangerschaft nicht begriffen, aber hat einfach gewusst, seine Verlobte, die ist schwanger. Für ihn ist das ein Rätsel gewesen, wie das für mich ein Rätsel ist, aber er hat Ja gesagt. Und er hat jetzt plötzlich, hat er gemerkt, ja, seine Verlobte hat ja die Wahrheit geredet. Die Verlobte hat mich ja gar nicht angeschaut. Die Verlobte hat gar kein Verhältnis gehabt. Sondern es sind wirklich ganz andere Umstände. Und dann lesen wir in Matthäus 1,24: Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte. Und dann heißt es interessant: Und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte. Hey, das ist ein Mann gewesen. Das ist für mich unglaublich, wie der Mann hat Selbstbeherrschung können üben. Und er hat genau gewusst, wenn ich jetzt wirklich meine Verlobte zu mir nehme und mich zu dieser Schwangerschaft bekenne, dann würde ich gerettet werden. Ja, siehst du, schau mal, wie super fromm das die sind. Schau mal, die rennen eben, jeden Schabbat sind sie in der Synagoge. Aber warten bis zu der Hochzeit können sie nicht. Können Sie sich das vorstellen? Das heisst, sein ganzes bisherige Leben würde in Frage gestellt werden. Und er ist dennoch bereit, die ganze Schande auf sich zu nehmen. Also es ist für mich so faszinierend. Und die Bibel sagt uns das in Hebräer 13,13, was Josef und Maria wirklich haben erlebt und haben müssen auf sich nehmen. Dort steht nämlich Folgendes: Lasst uns zu ihm hinausgehen, oder? Der Herr Jesus, der außerhalb der Stadt ist gekreuzigt worden. Da kommt noch der folgende Satz, was heißt: Lasst uns zu ihm hinausgehen und die Verachtung mittragen, die ihn getroffen hat. Und es ist interessant, der Herr Jesus, von Geburt an bis ans Kreuz, ist er immer der Verachtete gewesen. Man hat ihn sogar als Bastard bezeichnet, der Herr Jesus hat ihn als Bastard bezeichnet. Und ich möchte es noch ein bisschen mehr ausführen. Warum ist es eine Chance? Warum kann man annehmen, dass Josef und Maria einen ganz schweren Weg haben müssen gehen? Und wir sind schon ein paar Mal in Israel gewesen und wir haben schon ein paar Mal dürfen im Ramat Rachel übernachten. Du bist auch schon dort gewesen, glaube ich. Und dann ist es, wenn wir Ramat Rachel jetzt unten durch, hat es immer so eine Hochzeitslocation. Und dann hat es einen Baldachin, eine Kuppa, wo ein Brutpaar drunter steht. Und es ist oft unter der Woche, hat es dort verschiedene Hochzeitsgesellschaften. Und im jüdischen orthodoxen Judentum ist es so, da wird die Hochzeit zuerst gefeiert, indem das Brutpaar sich trifft unter dieser Kuppa. Und dann tut der Rabbi sie segnen. Und dann zieht sich das Brutpaar zurück, vollzieht die Ehe, und dann nach Vollzug von der Ehe kommen sie und dann feiern sie miteinander das Fest feiern. Und ganz früher, und heute gibt es noch so Kulturen, wo ganz bewusst auch das Symbol von der Vollzug von der Ehe, nämlich ein blutverschmiertes Leintuch, aufbewahren und öffentlich zeigen. Vielleicht denkt ihr, das ist irgendwie, das ist jetzt gesponnen, was ich sage. Aber schlägt mal auf, Bibelstelle, 5. Mose 22. 5. Mose 22. Das, was ich sage, ist nicht gesponnen, sondern es ist wirklich Wort Gottes. Dort heißt es nämlich 5. Mose 22, Abvers 13. Wenn nun ein Mann eine Frau nimmt, also heiratet, und zu ihr eingeht, also das erste Mal miteinander Sex haben, und dann merkt er und hasst sie oder wird ihr überdrüssig mit der Zeit, und er kommt und sagt und legt ihr Taten zur Last und wird sie ins Gerede bringen. Also wird dann sagen, nein, nein, wir haben geheiratet, aber im Nachhinein habe ich festgestellt, die ist gar nicht rein gewesen. Wenn das passiert, sagt da 5. Mose 22, Vers 13, und dann heißt es da, diese Frau habe ich genommen, und als ich mir ihr genaht habe, habe ich die Zeichen der Jungfrauschaft nicht an ihr gefunden. Und dann heißt Vers 15, dann soll der Vater der jungen Frau und ihre Mutter die Zeichen der Jungfrauschaft der jungen Frau nehmen und zu den Ältesten der Stadt ins Tor hinausbringen. Das heißt, was ist das Zeichen von der Jungfrauschaft? Das ist das blutverschmierte Leintuch von der Hochzeitsnacht. Das sollen sie bringen und zeigen. Und jetzt könnt ihr euch das vorstellen. Josef und Maria, die haben nie ein Hochzeitsfest gehabt. Nie. Vom Josef heisst es nur, er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebaren. Hat sie zu sich genommen. Kein Hochzeitsfest, und in Israel ist es normal, dass wenn zwei Menschen heiraten, dann geht das Hochzeitsfest bis zu 7 Tagen. Josef und Maria nicht. Und das ist für die beiden eine Katastrophe gewesen und für die ganze religiöse Verwandtschaft ein riesengroßer Schandfleck. Die zwei sind schwarze Schafe gewesen. Und ein Kind, das so einer Beziehung dann rauskommt, wird damals als Bastard bezeichnet worden. Und es ist interessant, wir lesen nämlich in Johannes 8, 41, sagen die Pharisäer zum Herrn Jesus etwas ganz Schreckliches. Johannes 8, 41. Tut der Herr Jesus mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, tut er mit ihnen einfach einen Disput führen. Und der Herr Jesus bringt die Pharisäer dazu, indem er ihnen einfach die Wahrheit vor Augen hält, dass sie dann plötzlich etwas sagen, wo ganz tragisch ist. Oder der Herr Jesus sagt zu ihnen, ihr tut, Johannes Kapitel 8, Vers 41, sagt der Herr Jesus zu ihnen, ihr tut die Werke eures Vaters. Dann sagen die Pharisäer zu ihm, sie sprachen nun zu ihm, wir sind nicht durch Hurerei geboren. Also sie nehmen Bezug. Du, Josef und Maria, deine Eltern, du bist erzeugt worden in Hurerei. Du bist ein Bastard. Versteht ihr das? Und deswegen, wir sagen immer so, Weihnachten so schön romantisch, aber dass es eigentlich eine Tragik ist. Und das hat der Josef gewusst, das hat Maria gewusst. Es ist Schande, es ist Tragik, es ist notvoll. Kommen wir zum Ort Bethlehem. Und wenn ich so lese, auch der Ort Bethlehem, da kommen mir einfach so Fragen auf, ja, warum hat man in Bethlehem keinen Platz? Oder wir haben ja gelesen, der Josef musste zurückgehen nach Bethlehem, weil er dort bürgerisch war. Und damals, wenn man bürgerisch war von einem Ort, hat man was gehabt? Eigentum. Verwandtschaft. Aber plötzlich hat man im eigenen Dorf, wo man eigentlich herkommt, keinen Platz. Oder das ist interessant. Maria und Josef, die haben gewusst, dass der Herr Jesus eigentlich in Bethlehem zur Welt kommt. Weil das hat der Herodes gewusst, durch Pharisäer und Schriftgelehrte. Das haben die Weisen gewusst, im Irak. Das haben die Schriftgelehrte gewusst, wo die Weisen gekommen sind und gefragt haben, ja, wo wird der neugeborene König von den Juden geboren? Und dann sagen sie gerade, Micha 5, Vers 1, dort steht einmal folgendes, und du Bethlehem in Ephrata, du bist zwar klein, aber aus dir wird der Herrscher aus Israel hervorkommen. Sie haben es gewusst. Aber warum geht dann der Josef und Maria nicht mit hin? Jetzt könnt ihr euch vorstellen, jetzt ist man in Nazareth, die Heidenbuch von der Maria wird immer grösser. Man hat dort schon mal eine riesengroße Schande und ein riesengroßes Geschwätz ausgelöst. Und jetzt sind wir zur Geburt nach Bethlehem, nach in eigener Heimat dort. Dort, wo die Verwandten wohnen. Würdet ich dort hingehen? Ich würde dort hingehen. So, ja nicht. Und jetzt kommt da plötzlich ein Kaiser und sagt, hey, ihr lieben Leute, jetzt machen wir mal auf den Weg. Der Herr Jesus, der muss in Bethlehem geboren werden. Ob es euch passt oder nicht, jetzt müsst ihr halt Nazareth verloren und ihr müsst halt nach Bethlehem. Oder deswegen kommt jetzt plötzlich die Volkszählung und das heisst der Kaiser Augustus, Gaius, Julius, Caesar, Octavianus und er hat einfach hat eine Volkszählung arrangiert, damit Josef und Maria haben müssen dort hingehen. Nochmal ein Weg, wo es wirklich nochmal tiefer geht, nochmal oben runter, nochmal Schande, Spott und Hohn. Das ist eine Tragik. Und so lassen wir in Lukas 2, Vers 1, es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging vom Kaiser Augustus, dass er den ganzen Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Und seit damals, es ist nicht unbedingt eine gute Zeit gewesen. Oder? Der Kaiser Augustus hat ja die ganze Volkszählung genug gemacht, damit er mehr Geld reinholen kann. Also weiss ich, wie viele Bürger dort wohnen. Und je mehr Bürger das dort hat, je mehr Geld kommt rein. Und er kann auch mehr Leute rekrutieren für seine Armee. Auf alle Fälle, es ist eine Zeit gewesen von der Besatzung, eine Zeit gewesen von der Unsicherheit, eine Zeit auch, was im Volk Israel brodelt hat, weil man hat bis zu einem halben Jahreslohn an Steuern müssen den Römer abgeben. Und dann ist noch passiert, dass Rom ist gegangen und hat den Schatz, den Tempelschatz in Jerusalem plündert. Und das hat nachher schlussendlich später dann auch dazu geführt, zum Aufstand gegen Rom. Eine unsichere Zeit. Da würde ich nicht von Nazareth nach Bethlehem reisen. Dann eben die Geschichte, wie ich vorher erzählt habe, die Geschichte von der Schande. Und jetzt geht dennoch, weil die Volkszählung ist, muss ich halt den Josef auf den Weg machen. Und jetzt stelle ich euch wieder eine Frage. Warum geht der Josef und nimmt Maria mit? Hätte er können alleine gehen können. Oder der Weg von Nazareth bis nach Bethlehem, das sind ungefähr 150, 160 Kilometer. Wenn man ein bisschen zügig läuft und weiss, die Verlobte, die Frau, die schwanger ist, die Geburt kommt bald und so, dann läuft man ein bisschen schneller, dann ist man vielleicht in 3 Tagen ist man auf einem Weg hier, 3 Tage wieder retour. Es ist doch so, oder? Ich habe 24 Stunden oder 5, nein?
5 Tage.
5 Tage? Okay, gut, 5 Tage, wir fahren aber besser recht. Das gefällt mir eben, wie wir inzwischen durchreden, wenn wir nicht einverstanden sind. Unbedingt. Nein, auf alle Fälle, das heisst, in 14 Tagen hätte man wieder zurück sein können. Und das Interessante ist eben so, damals, wenn man zu einer Volkszählung ist gegangen, hat nicht die ganze Familie mitkommen müssen. Nicht Mann und Frau. Sondern einer, ein Repräsentant von der Familie, ist gegangen, das Familienoberhaupt, und hat sich dann dort einschreiben lassen und ist wieder zurück. Weil, ihr müsst euch vorstellen, wenn man 14 Tage weg ist und wir haben Kühe daheim, die sind vor Hunger und verdursten. Wenn man als ganze Familie geht. Sein Geschäft, all das liegt einfach brach. Nein, man geht, ein Repräsentant geht und tut sich einschreiben, geht oft wieder zurück. Aber jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie ich gesagt habe, wenn es wirklich so ist, dass Josef und Maria in dem Umfeld, wo sie waren, alle Blicke auf sich gezogen haben, dann lassen wir seine Verlobte nicht allein. Man nimmt sie mit. um sie zu schützen, um sie zu bewahren, um auch einfach den Schirm in die Hand, um sie zu heben. Sie haben nicht mitgehen müssen, und doch ist sie mitgegangen. Und jetzt lesen wir in Lukas 2, Vers 4, und es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa. Und er nimmt seine Frau mit, seine Verlobte. Und das ist für eine schwangere Frau eine total schwerliche Reise. Man weiß nicht, wie lange das die Reise mit der Schwangerschaft gegangen ist. Man weiß auch nicht, in welchem Monat das sie war. Ist sie ganz sicher, ist sie im dritten Monat gewesen. Es ist ja 3 Monate, ist sie gewesen, wo? Bei der Elisabeth. Sie war 3 Monate bei der Elisabeth. 3 Monate geht wieder retour. Und wahrscheinlich ist sie auch mit dabei gewesen, wo Johannes der Täufer ist auf die Welt kam. Oder? Der Engel sagt zu ihr, du, deine Verwandte, die Elisabeth, ist im 6. Monat schwanger. Da geht sie auf und heisst, und sie bleibt ungefähr 3 Monate dort, kommt wieder retour, das heisst, sie ist im 3. Monat, und wahrscheinlich ist sie auch mit dabei gewesen bei der Geburt. Und jetzt kommt der Josef und Maria, sie gehen von Nazareth nach Bethlehem, sind 5 Tage unterwegs, so wie meine Frau richtig festgestellt hat, ungefähr. Ich tue sie gerne ärgern, oder? Das ist immer gut. Und sie kommen dort an. Und sie kommen dort an, wo sie Verwandte haben. Sie kommen dort an, wo sie Grundbesitz haben. Und interessant, plötzlich heissen, und es ist kein Platz. Ja, ist das wirklich so? Es heisst einfach dort, und es war kein Platz in der Herberge. Und dann schlussendlich ist sie in einer Futterkrippe von einem Stall. Keine Festfreude. Jetzt wollen wir ganz kurz noch mal ein bisschen die Verwandtschaft anschauen von Josef und Maria. Mögen Sie noch? Es sind viele Informationen. Macht es nicht? Okay, gut. Dann wollen wir miteinander ein bisschen anschauen, die Verwandtschaft noch von Maria und Josef. Und wir haben miteinander gesehen, Verwandtschaft ist unter anderem auch der Elisabeth und der Zacharias. Die Elisabeth hochschwanger, Maria mit dabei, dann kommt Johannes der Täufer auf die Welt und es ist eine riesengroße Geschichte. Und ich muss mir vorstellen, der Zacharias war ja im Tempel, hat dort geopfert, das heisst, er hat den Brandopferaltar, hat geräuchert, den Morgen, vor dem Morgenopfer, vor dem Morgen 9, ist er dort reingegangen und hat geräuchert. Da erscheint ihm der Engel und sagt, ja, deine Frau wird schwanger werden. Und sagt der Zacharias, ja, wie ist das möglich? Sie ist unfruchtbar. Er hat nicht geglaubt und aus dem heraus hat er nicht mehr dürfen reden, bis zu der Geburt. Er kommt raus und müsste eigentlich das Volk segnen. Er kann es aber nicht, ist nur noch... Und dann sagen die Leute, ja, was ist da los, oder? Und plötzlich merken sie, ja, seine Frau, die Heidi, wird schwanger, einen dicken Bauch. Das ist ja gar nicht möglich, sie ist ja unfruchtbar. Und dann kommt nachher der Johannes zur Welt und alle sagen, er soll auch Zacharias heißen. Und nachher sagen die Leute, ja, jetzt müssen wir aber den Vater noch fragen, oder? Er kann nicht reden, nimmt die Tafel, fängt einfach auf, schreibt Johannes. Und sobald Johannes, fängt er wieder an zu labern. Kann wieder reden. Ja, er heisst, ja, Lafer heisst auf Berndeutsch, oder? Ja. Müsst ihr euch das vorstellen? 9 Monate, nichts, kein Wort. Tote Stille, die haben nur die Frau geredet. Und plötzlich redet er wieder, oder? Und jetzt heisst es plötzlich, und ihr müsst lesen, tut mal aufschlagen. Johannes, nein, Lukas Kapitel 1, ab Vers 36, und ich lese ab Vers 57, dort heisst er, ich lese nur das dort, wo es heisst, und sie winkten seinem Vater, wie er ihn nennen lassen wollte, und er forderte eine kleine Tafel und schrieb, er heißt Johannes. Und sie wunderten sich alle, und sogleich wurde sein Mund aufgetan und seine Zunge gelöst, und er redete und lobte Gott. Und es kam Furcht über alle Nachbarn, das heisst, alle Nachbarn da von der Schweiz, hey, das ist ein Wunder geschehen. Elisabeth hat das Kind zur Welt gebracht. Es hat Johannes heißt und nicht Zacharias. Der Vater kann plötzlich wieder reden. Und dann heißt es, und diese ganze Geschichte wurde bekannt auf dem ganzen Gebirge Judäas. Das heißt, überall ist Buschtelefon, WhatsApp. Ja, und wie das Zeug heißt, oder? Ist plötzlich einfach die Leute haben die Informationen bekommen. Dann heißt es, und alle, die es hörten, nahmen es zu Herzen und sprachen: Ja, was meinst du, was wird aus diesen Kindern werden? Oder? Und das war bei der Beschneidung, am achten Tag sind alle zusammengekommen, ein riesengroßes Fest. Und im Judentum ist es so, es ist ein riesengroßes Fest, Beschneidung. Da wird der Name bekannt und so weiter und so fort. Alle haben es gehört, man hat darüber geredet. Man besucht sich, man beglückwünscht dir das Ehepaar, man bringt auch Geschenke, man tut über den Namen diskutieren. Und jetzt, wo ist die genau gleiche Verwandtschaft? Die genau gleiche Verwandtschaft. Es ist die gleiche Verwandtschaft von Zacharias und Elisabeth und Johannes, auch von Maria und Josef, die gleiche. Und dort, wo der Johannes zur Welt kommt, bis nach Bethlehem, das ist eine ganz kurze Wegstrecke. Etwa 2,5 Stunden zu Fuß. Das heisst, dort, wo der Johannes zur Welt kommt und dort, wo der Herr Jesus zur Welt kommt, das sind fast Nachbarorte für die damalige Zeit. Beim Johannes sind alle zugegen und wo der Herr Jesus zur Welt kommt, kein Frosch. Niemand von der Verwandtschaft. Keiner interessiert es. Man geht von Haustür zu Haustür. Und alle sagen, nein, das wollen wir nicht. Ja, warum? Viel später haben die Pharisäer und Schriftgelehrten gesagt, wir wissen, woher wir herkommen. Aber du bist ein Bastard. Und wenn da ein junges Bärli vor der Haustür steht, wo man nicht weiss, in welchen Umständen die schwanger ist worden, ohne Hochzeit fest, da wird auch die frömmste Verwandtschaft nichts wissen. Und das sind die Umstände vor der Geburt von Herrn Jesus. Gott wird Mensch. Er verlässt den Himmel. Oder wenn wir miteinander aufschlagen, Philipper Kapitel 2, was heißt, welcher oder wo in göttlicher Gestalt war, heißt es da, Philipper 2, was heißt, in Vers 6, ab Vers 6, der in der Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein, aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist und der Gestalt nach wie ein Mensch befunden. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Das ist Bethlehem. Oder wenn plötzlich der Heimatort einem fremd wird, wenn plötzlich es keinen Platz gibt, wenn plötzlich Verachtung und Ablehnung einem entgegenschlägt, was für Tragik. Und interessant, ihr kennt alle die Geschichte von Mose in Ägypten. Da kommt der Pharao und sagt, alle Buben, die geboren werden, die müssen alle in den Nil geworfen werden. Alle. Alle umgebracht werden. Und da sind zwei Hebammen, die sagen, nein, das machen wir nicht mit. Und die nehmen sogar Gefahr von der Todesstrafe auf sich, um die Kinder vor dem Tod zu bewahren. Aber wo der Herr Jesus auf die Welt kommt, ist kein Hebamme da. Keine Verwandtschaft. Niemand. All das zeigt uns, was Jesus hat durchgemacht, was Josef und Maria durchgemacht haben. Damals, wo die Queen von England noch gelebt hat, und wenn die irgendeinen Staatsbesuch gemacht hat, dann hat man immer riesengroße Sachen gemacht, Sachen mitgenommen, hat dann irgendwas gefunden irgendwo. Wir haben mindestens 2000 Kilo Gepäck mitgenommen. 2 Kostüme für jeden Anlass. Trauerkleider für den Fall, dass irgendwie jemand sterben würde. 20 Liter Blutplasma. Toilettenabdeckungen aus weißem Ziegenleder. Der eigene Friseur, 2 Kammerdiener, Scharen weiterer Bediensteten und alles hat Minimum gekostet für eine Reise 20 Millionen Dollar. 20 Millionen Dollar. Aber wisst ihr, wenn der Herr Jesus auf die Welt kommt, dann haben wir keinen Platz. Was für ein Unterschied. Und das Schöne ist einfach, dass sind zwei junge Menschen und sagen, ja, wir wollen wirklich den Weg mit dir gehen. Auch wenn die ganze Welt keinen Platz hat, aber in unserem Herz darfst du wohnen. Und das ist Weihnachten. Und deswegen, wenn ihr jetzt durch die Straße geht, freut euch am Licht. Der Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wenn ihr ein gutes Stück Fleisch esst, Herr Jesus, du hast es geschafft, ich darf dich grüßen. Aber du bist gekommen, um uns nicht nur reich zu machen, äußerlich, sondern vor allem reich in dir. Er hat den Himmel verlassen, um uns den Himmel zu schenken. Er hat die Herrlichkeit verlassen, um unsere arme Welt reich zu machen. Und deswegen sagen auch die Engel, und Frieden auf Erden in den Menschen seines Wohlgefallens. Freut euch, ladet euch ein und staunet über unseren grossen Gott. Amen. Und mit einer Stimme. Herr Jesus, was für einen grossen Gott haben wir in dir. Wir können eben nur arbeiten, wir können nur staunen und wir können nur Danke sagen. Gott wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich wurden. Danke, Herr Jesus, liebsten Herzen. Dir gebührt die Ehre, Preis und Anbetung, Herr. Und Herr Jesus, du bist das erste Mal gekommen. Und wir bitten, dass du das zweite Mal bald wiederkommst, Herr. Amen.